Ein Mann lebt mit seinen zwei Söhnen auf seinem Hof. Der jüngere Sohn hat eines Tages keinen Bock mehr auf zu Hause und will raus. Er will seinen Anteil am Erbe vorzeitig kriegen und raus in die Welt. Er reist ab, viel Geld in der Tasche, er geht ins Ausland und lässt es sich so richtig gut gehen. Partys, Mädchen, Essen und Trinken bis zum Abwinken. Dann kommt der Tag, da ist das Geld alle. Er hat sein Erbe mit Feiern und mit Prostituierten durchgebracht. Das Konto ist leer bis auf den letzten Cent. Außerdem kommt eine Hungersnot und die Leute haben nichts mehr zu essen. Er muss seinen Stolz fallen lassen. Er muss sich Arbeit suchen, weil er halt nur mal was im Magen braucht. Und so landet er in einem Schweinestall. Die Hungersnot dauert an. Er hat nicht genug zu essen. Und er hofft, dass er wenigstens was von dem Schweinefutter abhaben kann. Darf er aber nicht. Er kommt zur Besinnung, er geht in sich und er macht eine Kehrtwende in seinem Leben. Er geht zurück zu seinem Vater nach Hause. Als er auf dem Hof seiner Eltern eintrifft, passiert etwas total Unerwartetes. Der Vater rennt auf ihn zu. Der Vater wirft die Arme um ihn und drückt seinen Sohn an sich. Er küsst ihn. Er ist überglücklich. Sein Sohn ist zurück. Er ruft die Arbeiter her, dass sie eine Riesenparty vorbereiten sollen, denn sein Kind ist wieder zu Hause und alle freuen sich mit. Alle außer einer, der ältere Bruder. Als der mitkriegt, was da los ist, zieht er sich wütend zurück. Der Vater kommt raus, fragt, was los ist, und sein älterer Sohn macht ihm schwere Vorwürfe. Er war immer für seinen Vater da. Hat nie Mist gebaut, hat treu und verlässlich auf dem Hof angepackt, aber nie ein Geschenk dafür gekriegt. Aber der Idiot da, dein Sohn, sagt er, als wäre das ein Fremder, der hat dein Erbe durchgebracht. Der hat das Geld rausgeschmissen, was ihm eigentlich noch gar nicht gehörte. Der Vollversager hat alles in den Sand gesetzt, was er konnte. Und jetzt kommt er zurück und wird gefeiert wie sonst wer. Ist das fair, Papa? Und da wunderst du dich, dass ich nicht mitfeiere? Wenn man diese Geschichte oberflächlich liest, dann sieht das tatsächlich extrem unfair aus. Oberflächlich gelesen hört sich das tatsächlich an wie, naja, der jüngere Sohn, ja, der hat zwar richtig übel Mist gebaut ohne Ende, aber kein Problem. Einfach zurück nach Hause zu Papa und dann ist schon wieder alles in Ordnung. Wir gucken aber mal genauer hin. Man kann dem jüngeren Sohn eine ganze Menge vorwerfen und zwar zu Recht. Aber ich glaube nicht, vorwerfen, dass er leichtfertig und lockerflockig nach Hause kommt und alles ist wieder Paletti. Er hat einen Riesenschaden angerichtet. Es fängt erstmal an damit, dass er von seinem Vater das Erbe halten wollte. In der Kultur damals war sowas eine, also war so eine Forderung, eine Schande und eine Frechheit sondergleichen, wenn du vorzeitig das Erbe haben wolltest. Das hieß nämlich da genauso viel wie, ach Papa, eigentlich wär's mir am liebsten, du wärst schon tot. Er hat nur an sich und seine Pläne und seine Ideen gedacht, ist weggegangen, keine Lust auf Arbeit, auf Verantwortung oder Vorsorge für später. Hauptsache Spaß haben. Klappt schon irgendwie. Er hat nicht an die Zukunft gedacht, nicht daran, was Ordentliches zu lernen, damit er für sich sorgen kann. Und jetzt ist das Geld weg und die Hungersnot kommt. Und er steht vor dem Nichts. Er hat sich naiv ausnutzen lassen. Seine sogenannten Freunde, die vor kurzem noch alle mit ihm gefeiert haben, haben ihn fallen lassen. Die ganzen Mädels, mit denen er so geschlafen hat, die haben auch kein Interesse mehr an ihm. Jetzt steht er da wie ein Trottel und hat niemanden mehr. Er muss Schweine hüten. Es war ja ein Jude und für Juden waren Schweine unrein. Und das war so ziemlich das tiefste Niveau, auf das du runtersinken konntest. Die größte Demütigung seines Lebens. Ja, und jetzt muss er den Tatsachen ins Auge sehen. Ich habe versagt. Ich habe aus meinem Leben einen Scherbenhaufen gemacht und zwar so richtig mit Anlauf. Ein Ausweg bleibt, zurück nach Hause. Aber was geht bei diesen Gedanken wohl in ihm vor? Als er von zu Hause weggegangen war, hat er vermutlich große Töne gespuckt, wie er raus in die Welt zieht und seine Träume verwirklicht. Vielleicht hat er sich sogar über seinen Bruder und die Arbeiter lustig gemacht. Ja, wie dumm kann man sein, dass man lieber auf so einem Hof da sein Leben fristet, als raus in die Welt zu gehen? Jetzt kommt er zurück, alles Geld verprasst, keine Arbeit, dreckstarrend, stinkt wie Sau im wörtlichen Sinne. Er hat Schande auf sich und seine Familie geladen und kann sich nicht mehr im Spiegel angucken. Wie werden die Leute zu Hause reagieren? Das Dorf? Oh. Die Leute auf dem Hof? Der Bruder? Was wird er für Blicke auf sich ziehen und was für Geläster? Und was wird der Vater sagen? Ich glaube, wir tun dem jüngeren Sohn Unrecht, wenn wir ihm unterstellen, dass er ganz locker, gelassen, zuversichtlich nach Hause kommt. Hey Papa, da bin ich wieder. Wie geht's denn so? Der schämt sich im Grund und Boden. Und ich wette, der hatte vor Angst ziemlich die Hosen voll, um es mal deutlich zu sagen. Der Vater aber reagiert nicht. Wütend, böse, schämt sich nicht, er durchbohrt ihn nicht mit zornigen Blicken, er jagt ihn nicht von Hof. Er rennt los. Er sieht nur noch, da ist mein Kind. Er nimmt ihn in den Arm, gedemütigt und runtergekommen, wie er ist. Er küsst ihn und freut sich wie noch nie im Leben. Mein Sohn ist wieder da. Und dann lässt der ganze Hof alles stehen und liegen. Jetzt ist Feiern angesagt. Der Vater hat ihn immer noch lieb. Er nimmt ihn auf und er gibt ihm auch seine Würde zurück. Und wie anders ist diese Feier als die ganzen Partys, die der Sohn bisher so hatte? Keine falschen Freunde, die nur an seinem Geld interessiert sind. Keine Leute, deren Interesse er sich kaufen muss. Auf dieser Party ist er deswegen das Zentrum, weil er willkommen ist, weil er geliebt ist. Warum erzählt Jesus diese Geschichte? Spulen wir nochmal zurück an den Anfang. Da hieß es ja, immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und Sünder in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Die Pharisäer und Bibelgelehrten waren empört. Der nimmt Sünder auf. Der isst sogar mit ihnen. Pharisäer sind damals eine Bewegung von Leuten, die besonders gewissenhaft mit Gott leben wollten. Bibelgelehrte, die haben in ihrer Freizeit mit viel Hingabe die Bibel studiert. Fromme Leute. Aber einige von denen ärgern sich darüber, dass Jesus sich mit Leuten abgibt, die auf die schiefe Bahn geraten sind. Zolleinnehmer, die an Stadteingängen und Zollstationen den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen, für die verhassten Römer arbeiten. Und mit dem vielen ergaunerten Geld haben die ihren Lebensstil finanziert, der nicht so moralisch vorbildlich war. Sünder heißt es hier, also Leute, die relativ offensichtlich nicht so leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Prostituierte, Diebe, Ehebrecher, Betrüger und so weiter. Und zu denen geht Jesus hin. Denen erzählt er vom Vater im Himmel, der sie trotzdem lieb hat, der sie zu einem anderen Leben einlädt und der sie bei sich haben will. Er sagt zu ihnen, kommt raus aus diesem Leben, Gott hat was Besseres für euch. Die Frage ist hier, wie barmherzig ist Gott? Wie weit geht seine Vergebung? Wer darf noch zu ihm kommen und wer vielleicht nicht mehr? Diese Kritiker hier von Jesus, die würden sagen, also es gibt so Menschen, die haben es zu weit getrieben. Da ist vorbei. Die sind abgeschrieben, die sind ausgeschlossen, auch wenn sie noch so bereuen, was sie getan haben. Diese Leute haben in einem Punkt recht, aber in einem Punkt irren sie sich gewaltig. Sie haben recht damit, dass Gott keine Sünde akzeptiert. Wer an Gottes Willen bewusst vorbeilebt, ihm nicht vertraut und nicht darauf hört, was er sagt, der kann auch nicht mit Gott zusammen sein. Er respektiert unser Nein. Dann gibt es auch nach dem Tod kein ewiges Leben. Ganz klar. Das gibt es nur durch eine persönliche Hinwendung zu Jesus und zu ein Ja zu dem, was Gott mir schenken will. Diese Leute liegen allerdings falsch, wenn sie die Menschen gleich mitverurteilen. Da leben gewisse Menschen weit weg von Gott und haben ein Leben, was wahrlich nicht perfekt ist. Aber die schlussfolgern daraus, ja dann wollen wir mit denen auch nichts mehr zu tun haben. Dann reden wir nicht mehr mit denen, dann grenzen wir die aus, dann schauen wir auf die runter und behandeln sie wie Aussatz. Die will Gott bestimmt sowieso nicht mehr haben. Der jüngere Sohn in dieser Geschichte hier, der steht für so einen Menschen, der Mist gebaut hat und der vom Weg abgekommen ist. Der ältere Sohn, der steht für diese Leute, die Jesus anblaffen, weil er sich mit diesen verlorenen Söhnen und Töchtern abgibt. Der barmherzige Vater ist Gott. Was der Vater hier sagt und tut, das zeigt, wie Gott ist, wie er liebt, wie er vergibt. Der ältere Sohn, der vergisst, wie gut er es bei seinem Vater hat. Er hat ein Zuhause, er hat eine Aufgabe, er hat Geborgenheit, Vertrautheit. Das hatte sein Bruder lange Zeit nicht. Der war tot, steht hier. Der ist so weit am Boden angekommen, das war kein Leben mehr. Aber er sagt sich los von seinem Leben, wie es gerade aussieht. Er bereut aufrichtig, Er macht eine 180-Grad-Wende und er kann neu anfangen bei seinem Vater. Das ist kein billiges, ach, passt schon alles, ja, mach doch nichts, sondern hier passiert eine echte Besinnung, eine echte Reue, eine echte Lebenswende. Da hat ein Mensch sein Leben vor die Wand gefahren, hat Fehler gemacht, die nicht zu ändern sind, aber er besinnt sich und er sucht Vergebung und einen Neuanfang. Und den findet er auch, und zwar deswegen, weil sein Vater ihn aufnimmt. Ich glaube, wir sind uns einig darin, dass Barmherzigkeit was Wichtiges ist. Unsere Gesellschaft, wenn man mal so schaut, ist ja an vielen Stellen sehr kaltherzig, sehr gleichgültig geworden. Aber an vielen Stellen gibt es Barmherzigkeit. Das fängt mit sowas an wie mit dem Klingelbeutel, den wir eben eingesammelt haben. Für Menschen hier aus der Gemeinde. Das geht hin bis zu dem Pastor, der ich kenne, der mehrmals im Jahr nach Chios fährt, eine griechische Insel. Und er schenkt den Leuten, die da immer noch auf Schlauchbooten anlanden, Jacken, Essen, Erste Hilfe. Das fängt beim Gebet für verfolgte Christen an in anderen Ländern und geht hin bis zu Ehrenamtlichen, die in ihrer Freizeit für andere Leute da sind. Wir brauchen Barmherzigkeit und es ist gut, dass es Leute gibt, die das leben. Die Frage ist, was ist mit den Leuten, die selber schuld sind? Zumindest teilweise. Wie der Sohn hier. Der ist nicht einfach Opfer der Umstände. Den Mist hat er selber angerichtet. Die Schuld ist da. Aber jetzt ist es nun mal so. Und er hat jetzt auch nichts mehr, um den Schaden irgendwie wieder gut zu machen. Da ist nichts mehr zu reparieren. Er bereut das ehrlich, was er gemacht hat. Er will einen echten Spurwechsel in seinem Leben. Aber er kann nicht mehr ändern, was war. Wie geht's weiter? Ich denke da an jemanden, der nicht auf sein Geld aufgepasst hat, jetzt in Schulden versinkt und der sagt, ah, ich würde so gern mein Leben wieder mal auf die Reihe kriegen. Wie geht's weiter für den? Was ist mit dem jungen Menschen, den ich mal getroffen habe, der gerade seine Ehe vor die Wand fährt und der verzweifelt versucht, es noch zu retten? Wie geht's weiter? Oder mit dem Bekannten von mir, der Drogen verkauft und genommen hat, ist dafür sogar im Knast gelandet. Wie geht's weiter? Die Leute, denen Jesus diese Geschichte erzählt, die würden vermutlich urteilen, was die alles besser gemacht und was sie besser gelassen hätten, verurteilen. Ja, hättest du mal. Ja, du wolltest ja nicht das und das. Ja, du hättest ja nicht das und das tun sollen. Dann wäre es bestimmt anders gekommen. Ja, jetzt sieh zu, wie du klarkommst. Leider gibt es auch heute noch manche Menschen, die einen verurteilen und einen runtermachen, wenn man sowieso schon am Boden liegt. Manche von denen machen sich noch nicht mal die Mühe, die Fakten zu kennen. Gott ist anders. Der Vater in dem Gleichnis, der zeigt uns erstens, für Gott ist kein Leben so vermasselt, dass ein Neuanfang ausgeschlossen ist. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle für Gott. Und wenn wir in unserem Leben einen Scherbenhaufen rumliegen haben, ob das ein kleiner ist oder ein großer, ob der von uns verschuldet ist, mitverschuldet oder ob wir nichts dafür können, dann sagt er nicht, sieh zu, wie du klarkommst und geh. Oder legt sogar nochmal nach. Er sagt, komm, meine Tür ist offen. Kehr um von deinem Weg, schlag dich nicht alleine rum. Bei mir findest du Vergebung für deine Sünden und eine neue Chance. Ein neuer Anfang jederzeit, heißt es in einem Lobpreislied. Genau das soll ich auch als Christ leben, wenn ich zu Jesus gehöre, wenn neben mir jemand auf seinem Leben oder in einem Bereich seines Lebens einfach ja, so einen Scherbenhaufen angerichtet hat, dann soll ich so barmherzig mit diesem Menschen sein, wie der Vater im Himmel das auch tut. Und wenn mal eine Ermahnung, ein kritisches Wort dran ist, dann in diesem Geist, dann in dieser Grundhaltung. Denn an dem, was ich als Christ sage und was ich tue, soll der andere ja sehen können, wow, was für ein großherziger, was für ein wunderbarer Gott, der mich lieb hat, auch nach allem, was ich gemacht habe. Ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte, habe ich vor einer Weile in einer Zeitschrift gelesen. Da war ein junger Mann, irgendwo aus Norddeutschland, ist nicht von hier, und der hat Informatik studiert, hat eigentlich ein recht anständiges Leben gehabt und ist dann zu einer Auslandszeit nach Kolumbien gegangen. Irgendwann hat er eine Weichenstellung in seinem Leben vorgenommen, die ihn auf die schiefe Bahn geführt hat. Er hat angefangen zu überlegen, wie könnte ich denn mal an ein bisschen Geld kommen und ob das dann so legal war oder nicht, darauf hat er nicht so viel gegeben. Er hat angefangen, wie die Beispielperson von eben, Drogen zu nehmen und hat Drogen verkauft. Und das ging natürlich nicht lange gut. Irgendwann ist die Sache aufgeflogen und er ist im Gefängnis gelandet. Und zwar nicht in einem einigermaßen komfortablen Gefängnis, sondern in einem der berüchtigsten Gefängnisse Kolumbiens. Einige Zeit später fügte sich das, dass er seine Haft in Deutschland beenden konnte. Und in dieser Zeit, wo er gefangen war, ist er zur Besinnung gekommen. Er hat sich gefragt, was ist passiert in meinem Leben? Was habe ich gemacht, dass ich hier gelandet bin? Er hat sich besonnen und in dieser Zeit hat er vom christlichen Glauben gehört. Er hat von Jesus Christus gehört, der gesagt hat, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Er hat von Jesus Christus gehört, der ans Kreuz gegangen ist, unsere Sünden bezahlt hat und gesagt hat, kommt zu mir. Und wer mir vertraut, der kann diesen Neuanfang erleben. Ein Leben mit Gott, wie es gedacht ist. Heute ist dieser junge Mensch in Schleswig-Holstein Pastor einer christlichen Gemeinde. Und jetzt erzählt er anderen Menschen von Jesus und führt andere Menschen zum Glauben. Gut, dass sein Weg nicht von Leuten bestimmt ist, wie diesem älteren Bruder, die gesagt haben, nee, also du nicht mehr. Das war zu viel. Jetzt brauchst du mit Gott nicht mehr ankommen. Offensichtlich hat er Leute getroffen, die gesagt haben, seine Tür ist offen für verlorene Söhne, für dich auch. Und jetzt ist er ein lebendes Beispiel dafür, gerade für Leute, die aus so einem Hintergrund kommen, dass Jesus Leben verändern kann. Und dass, wie schon gesagt, kein Lebensweg zu abgebogen ist, als dass er das noch nicht wieder gut machen könnte. Bei Gott sind verlorene Söhne, verlorene Töchter willkommen. Und wer umkehrt zu ihm, den schickt er nicht weg. Beim Vater im Himmel gibt es eine neue Chance jederzeit. Amen. Lasst uns vor dem Abendmahl zusammen das nächste Lied singen. Jesus nimmt die Sünder an. 353, Strophe 1 bis 4.